Vor einer Woche habt ihr gestartet in eine kleine Serie. Anlass dazu war das 500-jährige Jubiläum der Reformation. Es geht um die Reformation und anlässlich von dem auch um einen Römerbrief, der in der Kirchengeschichte immer wieder bei vielen wichtigen Personen einen grossen Einfluss hatte. Vor einer Woche hat Dani geredet und schon mal etwas über die Reformation allgemein erzählt und hat auch in Römer 1 angefangen. Dort ist stark gegangen auch um die Sünde von allen Menschen und die Verlorenheit von uns Menschen. Ein nicht sehr angenehmes Thema und doch müsste ich auch heute wieder auf das zu reden kommen. Und heute soll es gehen um Gottes Plan. Gott schaut nämlich nicht einfach zu, wie wir Menschen in Sünde versinken und verloren sind, sondern das beschäftigt ihn. Und er hat einen Entschluss gefasst, uns Menschen aus dem heraus zu retten und wieder in Gemeinschaft mit ihm zu führen. Er hat einen Plan. Und wie dieser Plan aussieht, das ist im Predigtext vor einer Woche auch schon angeklungen, in Römer 1, Vers 16 und 17. Ich möchte die noch einmal lesen. Und das, ja, das Reformationsjubiläum ist, denke ich, es ist okay, wenn ich das aus der Luther-Übersetzung vorlese, und man sich manchmal noch ein bisschen an die Sprache vielleicht muss gewöhnen wieder. In Römer 1, Vers 16 und 17 steht: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir finden hier drin die Formulierung: Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir sollen gerecht dastehen vor Gott. Es gibt offenbar eine Gerechtigkeit, die wir damit vor Gott bestehen können. Nur, was meint der Paulus, der den Brief geschrieben hat, mit dem Wort Gerechtigkeit? Auf das geht er später noch einmal mehr ein, nämlich eben im heutigen Predigtext in Römer 3 ab Vers 21. In Römer 1 tut er sozusagen schon mal den ersten Punkt setzen und sagen, um das geht es jetzt. Und jetzt kommt sozusagen die Erklärung dazu. Jetzt kommt die ausführliche Version zu diesen Versen hier. Hier wird der Plan Gottes jetzt einiges detaillierter entfaltet. Und ich möchte das probieren, ebenfalls zu machen und euch möglichst verständlich darzustellen. Und in einem ersten Teil zu erklären, dass es eigentlich ganz einfach ist. Ist doch schön, oder, wenn Theologen nicht immer alles so kompliziert probieren zu machen, sondern eigentlich ist es ganz einfach. Und erst im zweiten Teil, warum es dann für uns manchmal doch ein bisschen schwierig ist, das einfach so anzunehmen. Ich möchte zuerst den Text lesen. Und vielleicht denkt ihr euch am Anfang gerade noch nicht so einfach, aber ich hoffe, das kommt dann nachher. Ich lese also ab Römer 3, ab Vers 21. Ich habe den Text auch hier vorne. Für die, die die Bibel selber dabei haben, können natürlich auch jeder ihre eigene Bibel mitlesen. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Mal bis dahin. Wir haben vorher in dem Vers 17 gelesen, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und hier seht ihr jetzt vielleicht den Zusammenhang zum heutigen Text, weil es weitergeht mit nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Und was ist jetzt eben gemeint mit dieser Gerechtigkeit? Wir denken vielleicht da zuerst irgendwie an ein Gericht, das für Gerechtigkeit sorgen soll, an Gesetzgebung, an einen juristischen Begriff. Aber es ist weit mehr eigentlich als nur ein juristischer Begriff. Es geht nämlich um eine Beziehung. Wenn etwas ungerecht ist, dann ist meistens etwas zerbrochen in einer Beziehung oder nicht ganz intakt. Irgendwo zwischen zwei Menschen stimmt es nicht. Mindestens einer von beiden hat das Gefühl, das ist also jetzt ungerecht. Irgendwo ist etwas zerbrochen zwischen zwei Leuten. Und wenn es um uns geht und Gott, dann merken wir, da ist auch ein deutliches Gefälle. Wir Menschen, wir sind nicht gerecht vor Gott, vor ihm, der das Gute ist. Liebe in Person. An so jemanden wie Gott kommen wir nie her. Wir machen immer wieder Fehler, Sachen, die ihm nicht gefallen oder wo wir Mitmenschen verletzen, an das Gute und die Liebe, wo Gott ausstrahlt und wo Gott selber ist, kommen wir nie her. Und auch ihm gegenüber werden wir immer wieder schuldig und dann ist sozusagen Ungerechtigkeit da zwischen uns und Gott. Wir sind nicht gerecht vor ihm. Wir können nicht bestehen vor ihm. Und zwar alle. Darum heisst es im Vers 23, es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder, alle Menschen, allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Da gibt es keinen Unterschied. Wir denken manchmal, ja, aber so schlecht sind wir also, aber nicht wirklich, oder? Also, ich war mal mehrere Monate in einem Altersheim. Ich habe im Militärdienst Mittelhandknochen gebrochen und dann darum die Dienstzeit im Zivildienst in einem Altersheim weitergemacht. Und dort habe ich immer wieder am Mittagstisch bin ich dabei gewesen, wie Senioren, etwa Gruppe von 11 oder 12 Leuten, ist zusammengesessen und was die so diskutiert haben am Mittagstisch. Und eines Tages hat die eine Frau aus ihrem Leben erzählt und gesagt, ich habe immer gehandelt nach dem Motto, tue recht und scheue niemand. Und die andere zustimmend genickt, ja, das ist ein gutes Motto, doch. Denkt, tue recht und scheue nie, so ein mit stolzer Brust noch fast, oder? Das habe ich gemacht, oder? Das ist gut, oder? So wie ich gelebt habe. Und dann denkt, aber die Leute, die werden schon ziemlich klein, wird ihr Leben hier auf Erden zu Ende gehen und dann werden sie vor Gott stehen. Und dann wollen sie mit diesem Spruch vor Gott bestehen. Tue recht und scheue niemand. Probieren kann man es ja, aber ich rechne dem nicht viel Erfolgschancen bei. Oder es gibt auch andere Sprüche. Ich bin ein guter Mensch, oder? Aber ist Gott selber überhaupt wirklich so gut, wie die Christen gäng sagen? Oder warum passiert so viel Böses auf der Welt? Warum verhindert das Gott nicht? Ist es ihm nicht vielleicht doch ein bisschen gleich, wie es uns Menschen geht? Also wenn ich dann mal vor Gott stehe, dann würde ich ihn dann gerade mal fragen, warum? Und dann kommt irgendeine Geschichte, die sie erlebt haben und was nicht fair ist und was Gott hat müssen machen. Und das würde ich ihm dann gerade mal sagen. Der christliche Schriftsteller Rafi Zacharias ist auch mal gefragt worden, was würdest du Gott sagen, wenn du mal vor Gott stehst? Und er hat nur geantwortet, es interessiert mich nicht so sehr, was ich würde sagen, wie viel mehr gespannt, was Gott zu mir wird sagen. Auf das kommt es darauf an, wie Gott uns sieht. Aber sehr schnell sind wir dabei, mit dem Finger auf andere zu zeigen und unsere eigene Verlorenheit, da wollen wir uns lieber nicht so damit beschäftigen. Einer, der das gemacht hat, war aber der Martin Luther. Sehr bekannt natürlich als Reformator. Und er hat auch die Lehre gestärkt, die immer wieder sagt, der Mensch ist verloren. Völlig verloren. Er kann nichts aus seiner eigenen Kraft dazu beitragen, dass er gerettet wird. Er hat nichts vorzuweisen. Und genau diesen Punkt hat er in seinem eigenen Leben auch immer wieder ganz persönlich erfahren. Er hat zwar auch viel studiert und ist in ein Priesteramt hineingekommen. Er hat sich immer wieder unwürdig gefühlt, um das Priesteramt jetzt wahrnehmen und auszuüben. Er hat immer wieder gemerkt, wie er als Mensch doch viel zu schwach ist und viel zu schlecht ist, um jetzt so hier Gott dienen und den Menschen von diesem Gott zu erzählen, wer ist er schon, für das er das könnte, als so schwacher Mensch. Er hat da sehr ein feines Gewissen gehabt, wo ihm das immer wieder gesagt hat und er ist fast verzweifelt dran. Noch dazu hat er einen Lehrer gehabt, wo ihm hat gesagt, wie wichtig dass der menschliche Willen ist. Und so hat er gedacht, ja gut, wenn der menschliche Wille so wichtig ist, dann muss ich als Mensch doch nur genug wollen. Und wenn man genug will, dann kann man selber in sich eine Reue bewirken über all die Schlechtigkeit, die Gott dazu bewegt, dass er mich annimmt und dass er mir vergibt. Aber durch das hängt die Rettung ab von dem, wie fest dass der Mensch das will. Von dem ist es dann abhängig. Und das hat der Luther gemerkt, das ist unerfüllbar, weil das, wie fest das X gut machen will, oder wie fest das X bereuen, das wird doch nie länger für Gott. Und sein Gottesbild ist durch das eins von einem Gott, der ganz unbarmherzig und sehr streng ist. Einem, wo man es eben nie recht machen kann. Und das hat ihn zu dieser quälenden Frage geführt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie überkomme ich einen gnädigen Gott? Manchmal bedauere ich es ein bisschen, dass diese Frage heutzutage nicht mehr so gestellt wird. Weil Gott ist ja der Liebgott. Oder wir sind ja selber auch nicht so schlecht, dass wir einen gnädigen Gott brauchen. Aber der Luther hat das beschäftigt. Wie überkomme ich einen gnädigen Gott? Und dann ist er in seinem Studium auf eine entscheidende Stelle gestossen, eigentlich auf mehrere, aber eine davon war auch hier im Römerbrief, wo es eben geheiss hat, vor dieser Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und dann heisst es weiter, dass die aus dem Glauben kommt. Aus dem Glauben an Jesus Christus. Aus dem heraus, was Jesus Christus am Kreuz da hat. Und da hat bei ihm etwas angefangen, sich verändern. Da hat er gemerkt, irgendwo hat er da etwas Wichtiges entdeckt. Die Erlösung, die kommt durch den Glauben und nicht durch meine eigene Leistung. Und das ist sehr entlastend. Ich möchte noch einmal Verse 24 bis 26 lesen, wo das auch beschrieben wird. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist, und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Gott selber macht gerecht. Nicht wir machen uns selber gerecht und bringen die Beziehung zu Gott wieder ins Lot. Sondern Gott hat einen Schritt unternommen. Gott hat einen Plan gefasst und umgesetzt, um uns zu retten. Und aus dem heraus haben sich dann die bekannten Grundsätze der Reformation heraus ergeben, die da lauten: Allein durch Glaube sind wir gerettet. Allein durch Christus und allein durch die Gnade. Oder die von euch, die auch schon die latinischen Formulierungen gehört haben, das wäre sola fide, sola gratia, solus Christus, und sie haben noch ein Viertes angehängt, sola scriptura, alleine die Schrift. Da wir so verloren sind und nichts beitragen können aus uns selber, braucht es ein rettendes Eingreifen von Gott. Und darum werden wir gerecht, allein aus dem Glauben, allein der Christus, allein aus Gnade. Der Luther hat das persönlich erfahren, irgendwo zwischen der Zeit zwischen 1514 und 1518, man weiß es nicht ganz genau, in einem sogenannten Turmerlebnis. Das nennt man darum Turmerlebnis, weil das in seinem Arbeitszimmer, das sich in einem Turm hat befunden, stattgefunden hat. Dort ist bei ihm das 20 geheilt und dann hat er gemerkt, es kommt auf den Glauben drauf an. Es gibt ja den gnädigen Gott, den ich suche, und er macht mich gerecht aus dem Glauben an Christus, aus Gnade. Da hat sich sein Leben angefangen zu verändern. Hat er gemerkt, ein Geschenk von Gott ist es, wenn ich gerecht sein darf vor ihm. Sättige Erkenntnis hat er und hat die ganze Reformation gefördert. Die Sünde einerseits von uns Menschen und andererseits das Geschenk vom Glauben an Jesus Christus, der uns rettet. Wo eigentlich schön ist, dass nicht wir Mütter müssen machen, wie das häufig in unserem Alltag so der Fall ist, sondern Gott macht zuerst einmal. Er hat den Plan, wie er uns möchte retten. Ist eigentlich einfach, oder? Und jetzt kommen wir eben zum zweiten Teil, warum es manchmal vielleicht nicht immer ganz so einfach ist. Und für das möchte ich euch zuerst erzählen vom besten Tipp, den mir der Dani Zehnder je gegeben hat. Wir waren im Studium. Ich war schon verlobt, als ich zum Studium kam. Und dann nach dem ersten Studienjahr haben wir geheiratet. Und dann haben meine Frau und ich uns überlegt, wenn wir dann vielleicht Kinder und so. Und dann habe ich eben mal mit dem Dani mich über das unterhalten. Und dann hat er mir den Tipp gegeben, bevor der Kinder hat, macht doch jetzt noch einmal eine richtig grosse Reise. Eine, die ihr dann nicht mehr, jahrelang nicht mehr machen könnt, wenn ihr ein Kind habt. Irgendwo weit weg, und ich würde dir empfehlen, geh doch auf Amerika. Er ist Fan von der USA. Vielleicht hat er auch schon ein bisschen geahnt, dass mal so jemand wie der Trump könnte machen könnte. Darum hat er gesagt, geh jetzt, oder? Auf jeden Fall hat er gesagt, ich würde auf Amerika gehen. Das ist ein super Land. Und ich dachte, ja, ich weiss nicht recht und so. Und Amerika. Und dann haben wir gesagt, mal gut, das machen wir. Und so sind wir 3,5 Wochen in die USA gegangen und vor allem durch den Westen durchgefahren und haben uns die ganzen Nationalparks und Canyons und so angeschaut. Und ich war wirklich fasziniert gewesen. Das war ein super Tipp von Dani. Also seither bin ich auch ein bisschen angefressen von Amerika, vor allem von der Landschaft, von den roten Felsen und so. Das hat mir einfach sehr gut gefallen, die Landschaft, die Natur dort. Und seither bin ich schon wieder am Planen, um wieder zu gehen. Eben, jetzt haben wir Kinder, jetzt geht es noch Jahre, bis wir wieder gehen können, aber ich bin gleich schon wieder am Planen für die nächste Reise. Und seht dann dabei immer wieder Ortschaften, die man anschauen kann und Sehenswürdigkeiten, wo man einfach dran vorbeigefahren sind. Man kann ja nicht alles anschauen auf das Mal. Und so bin ich ein bisschen am Sammeln. Was könnte man das nächste Mal noch alles anschauen? Und eine Ortschaft, wo ich drauf gestossen bin, ist Sedona im Bundesstaat Arizona. hat mich zuerst nicht so sympathisch gedacht. Da hat sie viele so Überlebenskünstler und so ein New Age, Esoterik-Leute und so. Da dachte ich, ja, ist mir irgendwie nicht so suspekt. Aber die Landschaft, die wäre sehr schön. Dort hat es viele schöne rote Felsen. Und was es dort auch hat, ist die Sehenswürdigkeit. Das ist die sogenannte Chapel of the Holy Cross. Eine Kapelle auf einem Fels aufgebaut, so halbwegs in Fels rein. Speziell. So etwas sieht man wirklich nicht alle Tage. Und wenn man schon dort ist, dann gehen viele die anschauen, beziehungsweise meistens einfach von aussen und föteln und dann gehen sie wieder weiter. Und ich habe mir überlegt, die meisten Touristen, die kommen, die sehen diese Kapelle, denken, ja, das ist noch eine spezielle, schöne Kapelle, machen wir ein Foto. Vielleicht kommt es in ein Fotoalbum oder ins Internet, so dass es irgendein Pastor am Sonntag kann zeigen davor. Und dann fahren sie wieder weiter. Ohne sich zu überlegen, für was das grosse Kreuz da eigentlich steht. Dass das Kreuz uns erinnern will, an unsere Verlorenheit, an das, dass es überhaupt ist nötig geworden, dass Jesus kommt und für uns am Kreuz stirbt und dass er uns durch den Glauben wieder den Zugang zu Gott ermöglichen will. Und das, denke ich, ist auch bei uns manchmal eine erste Schwierigkeit, dass das überhaupt bei uns ankommt. Dass wir müssen das, was wir lesen hier im Römer 3 und wo das Kreuz dafür steht, persönlich nehmen. Persönlich nehmen, dass wir wirklich verloren sind, auch ich. Dass Gott uns wirklich retten will, dass er auch mich retten will, dass er auch dich retten will. Dass seine Liebe gilt, dass er auch dich liebt. Dass Jesus Christus auch für dich gestorben ist. Nehmen wir das persönlich. Und ich bitte dich, wenn du heute Morgen da bist, dass du nicht einfach das Bild anschaust und denkst, ah ja, ist schön, und dann gehst du wieder weiter. Oder dass wenn du sonst irgendwo einen Bibeltext liest und da wird etwas geschrieben davon und dann denkst, ah ja, ist noch nett, und dann gehst du wieder weiter und es hat keine Auswirkungen auf dein Leben. Bitte bist nicht wie ein Tourist, der nur kurz schaut, das Foto macht und dann weitergeht. Sondern nimm es persönlich. So wie der Luther wünsche ich dir, dass auch du dein Turmerlebnis darfst haben. Es muss ja nicht unbedingt in einem Turm sein. Aber auch so ein Erlebnis, wie er hatte in diesem Turm, wo du merkst, das gilt ja für mich. Das ist ja nicht nur eine Sehenswürdigkeit, das Kreuz. Das ist ja nicht nur einfach ein netter Text, vielleicht irgendwo von der Wort her noch gut überlegt zusammengestellt und so, sondern das hat ja wirklich mit mir und meinem Leben zu tun. Gang doch auf jemanden zu, wenn du das merkst, dass du diesen Schritt machen willst, das wirklich für dich persönlich zu nehmen und Jesus um die Vergebung zu bitten. Und ich bin sicher, dass wenn du im Gebet zu Jesus Christus kommst, wirst auch du das Geschenk von Erlösung und Vergebung dürfen erfahren. Wie du allein der Glauben, allein der Christus, allein aus Gnade darfst gerettet werden. Eine weitere Schwierigkeit. Eigentlich steht es ja ganz klar, dass wir nichts vorzuweisen haben zu unserer Rettung. Und alleine der Christus und durch den Glauben Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Aber ich habe es ja auch schon angetönt, eigentlich merkt man häufig das Gefühl, so schlecht bin ich ja auch wieder nicht. Oder ich bin kein so schlechter Mensch. Ich habe ja zum Beispiel noch nie jemanden umgebracht. Also da gibt es dann noch Schlimmere als mich. Und ich gebe mir ja Mühe, anständig zu leben. Ja, reicht denn das nicht? Also, wenn ich andere sehe, wie die leben, dann reicht es für mich also dann noch längstens für den Himmel. Und so denken wir, ja, reicht denn das nicht? Und probieren uns so selber zu rechtfertigen. Eigentlich will Gott uns rechtfertigen. Gott möchte uns gerecht machen. Aber wir probieren es häufig, gerne einfach mal selber uns selber zu rechtfertigen. Nur, dummerweise gibt es bei Gott keine besseren und schlechteren Sünder. Sünder ist Sünder. Und Sünder, wie es in Römer 6 steht, verdienen den Tod. Der Tod ist der Sündensold, der Lohn dafür. Und ich denke, irgendwo merken wir das auch. Und darum probieren wir ja, uns selber zu rechtfertigen, oder? Wenn probiert man sich rauszureden und selber zu rechtfertigen, dann, wenn man ja bemerkt, irgendetwas ist nicht so ganz in Ordnung, dann probiert man sich selber zu rechtfertigen. Zum Beispiel wieder mit dem Spruch, ja, warum passiert denn so viel Böses in der Welt? Warum verhindert das Gott nicht? Und dann noch gerade mit dem Gegenangriff auf Gott sozusagen, warum bestraft denn Gott das nicht? Warum bestraft er die Bösen nicht? Warum macht Gott nicht dieses und jenes? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man auf so etwas antworten könnte. Eine davon ist, also gut, fangen wir mal an mit den Bösen. Die richtig Bösen, oder? Die sollen jetzt mal bestraft werden. Wo fangen wir an? Bei den Mördern? Bei den Kinderschändern? Ich glaube, da werden wir uns noch recht einig, oder? Und dann bei den Dieben? Bei den Ehebrechern? Bei den Lügnern? Oh, und plötzlich merkst du, hoppla, das könnte ab und zu auch ich sein. Irgendwo sind auch wir ja Teil von dem ganzen Bösen, das hier abgeht auf dieser Welt. Eigentlich stimmt, vielleicht würde dann Gott auch mich bestrafen, wenn er ernst machen würde. Und schon merken wir, vielleicht die ganzen Selbstrechtfertigungsversuche, die hauen nicht so recht her. Immer schnell mit dem Finger auf andere zeigen oder auf Gott zeigen, aber auf sich selber, ja, verstehe ich ja, ich zeige auch nicht gern auf mich selber. Und dann, wenn man den Schritt zum Glauben gemacht hat, probiert man vielleicht manchmal auch noch selber. Da geht es jetzt nicht mehr um sich zu rechtfertigen, ich weiss, aber es geht wieder um das Leisten. Hast du zum Beispiel auch schon ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn du mal keine Zeit gehabt hast zum Bibellesen? Oder es ist etwas passiert und du hast gedacht, ja, ich habe die letzte Zeit schon das Gebet ein bisschen vernachlässigt. Vielleicht hätte ich halt mehr sollen beten und so, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser rausgekommen. Und schon machen wir wieder etwas von uns und unserer Leistung abhängig. Sollen beten, sollen Bibel lesen, sollen das und das. Und dann wäre das alles nicht passiert. Oder dann wäre es dann besser gekommen. Und schon ist es wieder von uns abhängig. Wie gut können wir aus Glauben gerettet sein und uns auf Gott verlassen. Wie gut ist gestanden, dass nicht unsere Selbstgerechtigkeit uns rettet, sondern dass wir jetzt im Bibeltext dürfen lesen, dass wir gerecht werden aus seiner Gerechtigkeit, aus Gottes Gerechtigkeit, die er uns schenken will. Oder so, wie es dann ab Vers 27 weitergeht. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Und Gesetz ist hier gemeint im Sinn von einem Prinzip. Durch welches Prinzip ist es ausgeschlossen zu rühmen? Durch das Prinzip der Werke? Nein, sondern durch das Prinzip des Glaubens. Und dann kommt nochmal die Zusammenfassung in Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und nicht auf unser Werk und auf unsere Leistung drauf an, sondern auf den Glauben. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen, aber eigentlich müssen wir gar nicht. Es ist ja nicht nur, ich kann nicht, sondern ich muss ja auch gar nicht. Jesus Christus hat schon alles da, was es braucht, für das ich gerettet sein kann. Der Text bis Ende des Kapitels gibt uns noch zwei weitere Punkte, wo vielleicht so Schwierigkeiten könnten sein. Ich möchte die nur kurz halten. Im Vers 29 lesen wir weiter. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Das hier schreibt der Paulus weil es damals einige Juden gegeben hat, die gedacht, ja, Jesus ist ja auch Jude und aus unserem Stamm gekommen und so. Wir Juden, wir haben doch jetzt sozusagen einen gewissen Heimvorteil. Für uns ist Gott noch so etwas mehr da als für die anderen. Und dann kommt der Paulus und sagt, vielleicht haben die Juden durchaus einige Vorteile, aber in Bezug auf die Rettung, auf die Beziehung zu Gott, braucht ihr genauso den Glauben an Jesus Christus. Und da gibt es keinen Unterschied, dass sie Juden und Nicht-Juden genau gleich sind. Sie sind Sünder und brauchen die Lösung der Christus. Vielleicht denkst du manchmal schon, ich habe vielleicht ein bisschen Heimvorteil. Du bist vielleicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Denkst, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Und das stimmt. Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen und werte das als grossen Vorteil. Und doch hat es auch bei mir irgendeinen den Moment gebraucht, wo ich gemerkt habe, nur das allein reicht noch nicht. Auch ich selber muss jetzt den Schritt machen und Jesus Christus annehmen. Das Angebot, das gilt für mich genauso wie alle anderen. Das Angebot gilt allen. Es gilt für die FEG Steffisburgler. Es gilt für alle Nicht-FEGler und alle, die nicht in FEG Steffisburg sind. Oder auch für die, die denken, ja, bis jetzt habe ich ja nicht viel mit dem Glauben zu tun gehabt. Vielleicht hast du dich bis jetzt auch ein bisschen beschäftigt mit anderen Religionen, mit spirituellen Praktiken, die von irgendwo anders herkommen. Du denkst, ja, das ist jetzt eher noch ein bisschen neu für mich, das Ganze mit Jesus und so. Auch für dich gilt das Angebot. Es gilt uns allen, auch hier heute Morgen. Und dann kommt noch der letzte Punkt. Da geht es jetzt wieder um das Gesetz. Das ist jetzt das Mal ist gemeint, das Gesetz, das wir meistens verstehen, nämlich mit den ganzen Geboten und die 10 Gebote und Gebote und Verbote und was Christen alles ja sollten und nicht sollten. Da lesen wir noch, wie heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Vielleicht, wenn es ja eh nicht so auf unsere Taten drauf ankommt, könnten wir ja auch leben, wie wir wollen. Also ich habe mich auch schon bei diesem Gedanken ertappt, wenn ich jetzt sowieso gerettet bin und so, dann kann ich ein bisschen leben, wie ich will. Dann muss ich ja nicht mehr unbedingt die ganzen Gebote und so, die Gott vorgibt, halten. Aber ich glaube, ihr merkt auch schnell, irgendwo ist da etwas nicht ganz so anstrengend, wenn man so denkt. Es stimmt zwar, das Gebot einhalten und sozusagen ein guter Mensch probieren zu sein, das rettet alleine noch nicht, das stimmt. Aber trotzdem gilt es, weil das Gesetz das zeigt uns auf, wo wir immer wieder übertreten. Das Gesetz führt zu Sündenerkenntnis. Dass wir merken, wo wir Sünder sind, dass wir ja Gott wirklich immer wieder brauchen. Und dann treibt es uns her zu dieser Gnade von Gott, zu dieser Erlösung der Christus, die er für uns bereithaltet. Und so wäre es fatal, wenn wir das Gesetz jetzt einfach abtun und auflösen, sagen, so jeder leben, wie er will. Sondern wir brauchen diese ganzen Gebote und das Gesetz weiterhin, weil sie wollen uns nach bei Jesus behalten. Und zeigt uns immer wieder, dass wir diesen Jesus brauchen. Und so erfüllt das Gesetz seinen Zweck. Es treibt uns her zu Jesus, zum Evangelium. Das Evangelium, das das Zentrum ist vom Glauben. Und wenn man das Zentrum nicht verstanden hat, dass es eigentlich um Jesus geht und dass er uns gerecht macht, ja, dann verstehe ich natürlich, dass man mehr vielleicht oberflächlich bleibt bei den guten Taten und möglichst anständig sein und vielleicht ab und zu mal nörgelt über das, was wieder jetzt da alles drinnen steht in diesen Geboten. Es rettet nicht, aber es ist gleich wichtig, weil es uns immer wieder zu Jesus herantreibt. Das sind vielleicht die Sachen, die es uns manchmal schwierig machen. Wir können sicher noch mehr aufzählen. Jetzt probiert die rauszunehmen, die sich aufgrund des Text und der Reformation her angeboten haben. Aber ich hoffe, dass ihr auch den einfachen Teil verstanden habt. und dass wir selber uns vielleicht manchmal ein bisschen komplizierter machen als nötig. Und so haben wir rückblickend gesehen, dass Gottes Plan ist, dass er uns, der Jesus Christus, durch den Glauben an ihn möchte gerecht machen. Und so sehr wir selber auch probieren, etwas beizutragen, können wir selber nichts vorweisen in Bezug auf unsere Errettung. Es kommt nicht auf unsere Leistung drauf an. Und das haben die Reformatoren entdeckt und immer wieder betont. Das ist ein grosses Verdienst von Reformation, wo ich denke, was es wert ist, dass wir es auch heute, 500 Jahre später, immer wieder würdigen. Dass es nicht aus allererstes auf unsere Leistung drauf ankommt, sondern auf das, was Jesus am Kreuz für uns da hat. Und ich wünsche euch, dass ihr das persönlich nehmen könnt. Nicht daran vorbeigehen wie Touristen, sondern es persönlich nehmen, so dass auch euer Herz reformiert wird. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir vielmals für das, was du hast da am Kreuz. Und ich möchte dich bitten, dass du es für uns immer wieder persönlich werden lässt, dass du uns immer wieder persönlich lässt, deine Vergebung spüren. Und ich möchte dich bitten, dass du uns nachgehst, dort, wo es nötig wäre, dass wir wieder etwas vor dir herlegen, dass du uns da einfach anstossest und den Mut gibst, auf jemanden zuzugehen, dass du uns den Mut gibst, zu dir zu kommen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns annimmst, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir sind doch gar nicht würdig und nicht genug gut. Herr, ich möchte dich bitten, lass uns deine Liebe erfahren. Heute Morgen, am heutigen Tag, die kommende Woche und immer wieder in unserem Leben, dass wir daran erinnert werden, dass das, was du da hast, das ist, was zählt, dass du es für uns da hast. Wir danken dir dafür. Amen.